Wissen aktuell.
Carsharing und Big Data. Am Mikrofon Barbara Riedl-Daser. Carsharing liegt im Trend, zumindest in Wien. Hier hat sich DriveNow kürzlich mit mehr als 700 Fahrzeugen zum größten Anbieter gemausert. Schaut man auf die Kundenzahlen, liegt hingegen Car2Go mit 100.000 Nutzern vorn. Doch nicht alle Carsharing-Modelle funktionieren. Zipcar und Emil in Salzburg mussten ihren Betrieb einstellen. Was motiviert Menschen eigentlich, Carsharing zu nutzen? Juliane Nagilla weiß mehr.
Vielleicht sind sie Ihnen schon einmal aufgefallen, die Autos der verschiedenen Carsharing-Anbieter, die im Stadtgebiet von Wien geparkt sind. Zurzeit erfolgreich ist das Free-Floating-System. Das heißt, die Autos können auf jedem regulären freien Parkplatz abgestellt werden, der sich innerhalb des vom Unternehmen definierten Geschäftsgebietes befindet. Bernadette Kammleitner von der WU Wien hat erforscht, warum Menschen Carsharing nutzen. Hauptmotiv ist nicht unbedingt der Umweltschutz.
Erste bizarre Erkenntnis ist, Carsharing wird dann mehr genutzt, wenn der öffentliche Transport schlecht ist. Also wenn ich lange auf den Bus warten muss, vor allem jetzt in der Nacht, dann wird Carsharing plötzlich wahnsinnig versuchend.
Ebenso, wenn man größere Dinge transportieren möchte. Carsharing sei letztlich ein Bequemlichkeitsfaktor, sagt die Professorin für Consumer Behavior. Nutzer würden Carsharing als nachhaltig und kostengünstig beschreiben, wohingegen Nichtnutzer das anders sehen.
Der Mensch tendiert halt dazu, sich die Vergleichspunkte zu suchen, die für einen selbst ganz gut sind. Das heißt, die Nichtnutzer werden es wahrscheinlich mit den Öffentlichen eher vergleichen, die Nutzer eher mit privatem Autobesitz.
Der Autobesitz würde in bestimmten Lebensphasen aber immer noch eine wichtige Rolle spielen. So werden Autoverweigerer, sobald sie Kinder bekommen, oftmals zu Autobesitzern. Denn das eigene Auto wird als verfügbarer und hygienischer angesehen.
Dieses Selbstbestimmte, dieses Hygienische und dieses Sicherheitsgefühl sind Dinge, die in Summe den Pkw-Besitz immer noch zu etwas Besonderem machen, obwohl gleichzeitig wir durchaus beobachtet haben, dass das Statussignal, das das Auto jetzt sendet, das ist nicht mehr wirklich relevant.
Zumindest für Menschen, die in der Stadt wohnen und im Bedarfsfall auf Sharing-Alternativen zurückgreifen können.
Vom Autoteilen zum Datenteilen. Riesige Datenmengen. Die nützen mittlerweile nicht nur Medizin und Naturwissenschaften, sondern auch die Kultur- und Geisteswissenschaften. So kann zum Beispiel die Literatur Texte wie große Datenmengen betrachten und von einer Software durchforsten lassen. Bisher war das eine Einbahnstraße, findet Jennifer Edmund, Pionierin der digitalen Geisteswissenschaften vom Trinity College Dublin. Sie meint, auch die Computerwissenschaften könnten von den Geisteswissenschaften profitieren. Gestern Abend sprach Jennifer Edmund an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien darüber. Hanna Ronzheimer hat zugehört.
Big Data, das sind nicht immer die besten Daten, meint Jennifer Edmund, Spezialistin für digitale Geisteswissenschaften. Ungeordnete oder schwer greifbare Informationen wie Gefühle, der kulturelle Hintergrund, all das wird von den IT-Experten und Analysten oft ausgeblendet.
It can be the fact that Big Data gives us false conclusions, or it can be that we don't need or want big data, that smaller data will actually help us find a better answer to a question.
Die Welt ist komplex. Viele Teile spielen zusammen und ändert man einen, dann ändert sich das gesamte Gefüge. Man denke an Klimawandel, Finanzmärkte oder eine Großstadt. Um diese Komplexität, diese Netzwerke und Abhängigkeiten überhaupt analysieren zu können, könnten Geisteswissenschaften helfen. Denn sie haben Erfahrung im Umgang mit sogenannten dreckigen Daten, mit künstlerischen Ausdrucksformen, mit Krieg und Chaos.
We think that humanists are better at celebrating the complexity, and it's the complexity we need to bring back into our understanding.
Wenn wir lesen, kann uns das in überraschende, fremde Welten befördern. Digitale Filterbubbles in Social Media halten uns hingegen in jener Perspektive gefangen, die wir schon kennen. In dem aktuellen EU-Projekt Knowledge Complexity arbeitet Jennifer Edmund daran, die Methoden der Geisteswissenschaften mit jenen der Computerwissenschaften zu verbinden.
For example, reading literature often brings us into contact with people very different from ourselves, whereas filter bubbles have a tendency to bring us into contact with people very similar to ourselves.
Ob all das letztendlich wirklich der Allgemeinheit dient oder doch eher wirtschaftlicher oder politischer Vereinnahmung, bleibt vorerst offen.
Nicht offen, sondern gesichert. Diese Sendung gibt es wie immer als Gratis-Podcast.
Ö1.